Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt und er steht im Kolosserbrief in Kapitel 2, die Verse 8 bis 15 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen.
Ihr Lieben, ich freue mich mal wieder hier bei euch in Potsdam zu sein. Wir haben heute Morgen schon gemeinsam festgestellt, dass es schon ein paar Jahre her ist, dass ich hier in Potsdam beim Mittendrin war. Vermutlich war das vor der Corona-Pandemie oder mit Sicherheit war das vor der Corona-Pandemie, allerdings auch schon hier in diesem schönen Saal. Und vielleicht kennt ihr dann so auch die Situation, die man manchmal im Kopf hat, wie war das eigentlich nochmal früher? Was ist anders heute als früher? Also zum Beispiel, was ist anders zwischen vor Corona und gefühlt jetzt nach Corona? Oder vielleicht die Frage, wie war das nochmal, als ich eine andere Wohnung hatte, als ich, weiß nicht, vielleicht nicht in Potsdam gewohnt habe, nicht in der Wohnung gewohnt habe? Wie war das, als ich noch einen anderen Job hatte oder vielleicht studiert habe? Wie war das, als ich noch kleine Kinder hatte, die mich nachts um den Schlaf bringen und dafür sorgen, dass ich irgendwie gefühlt nur noch müde bin? Oder. Kennt ihr solche Vergleiche, dass man so sagt, wie war das nochmal? Was ist anders geworden vorher und nachher? Und wir haben hier so einen Text, den ihr ja auch bei euch im Programm habt, wo es darum geht, was ist eigentlich das Neue am Leben mit Christus? Das ist so das Thema der Predigt heute, das Neue am Leben mit Christus. Und Paulus schreibt das in einem Brief an die Gemeinde in Kolosse. Und die Gemeinde in Kolosse, die kannte Paulus gar nicht so selbst persönlich. Also er war, anders als ich jetzt bei euch, nie bei der Gemeinde gewesen, hat sie nicht gegründet, sondern hat versucht, mit diesem Brief sie mitzugewinnen für sein Anliegen der Mission und diese Gemeinde so zu kontaktieren und ihnen deutlich zu machen, was das Evangelium von Jesus Christus alles beinhaltet. Was für ein großer Schatz das ist. Und im ersten Kapitel des Kolosserbriefes geht es um die Person und das Werk von Jesus. Da sind wirklich super Verse drin und auch im zweiten geht es weiter um die Frage, was bedeutet jetzt nun dieser Jesus für uns? Und manche Dinge sind sehr konzentriert, so wie Paulus das beschreibt. Und das Thema also, das Neue am Leben mit Christus, was ist eigentlich das Neue, was ist anders geworden? Und vier Dinge möchte ich da benennen. Und ihr seht hier, falls ihr das lesen könnt, ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben. Das ist definitiv meine beste Sonntagsschrift überhaupt. Vielleicht könnt ihr das sehen. Das erste, statt leerer Versprechen, was ist das, was Christus wirklich bringt? Paulus sagt, dass es echte Erfüllung bei Christus gibt. Echte Erfüllung statt leerer Versprechen. Leere Versprechen kennen wir aus vielen verschiedenen Zusammenhängen, manchmal in der Politik, manchmal am Arbeitsplatz. Es geht um die Frage hier, was erfüllt unser Leben eigentlich wirklich? Und da haben Menschen manchmal sehr unterschiedliche Antworten. Was bringt mir Erfüllung? Und im Kolosserbrief war das so, in der Gemeinde der Kolosser, dass es da Leute gab, die der Überzeugung waren, so richtige Erfüllung, wenn du die haben willst, dann gibt es vielleicht zwei Möglichkeiten. Dann musst du eine bestimmte religiöse Askese befolgen und dich von verschiedenen Dingen enthalten. Und dann musst du noch Engel besonders verehren und besondere Feiertage. Und dann wirst du Erfüllung bekommen in deinem religiösen Leben. Menschen suchen heute an anderer Stelle Erfüllung. Ich würde sagen, dass es so drei große Gruppen gibt, wo Menschen vermutlich im Moment Erfüllung suchen. Die einen, die es vor allem im Bereich von Spaß und Party suchen, ne? Also dann, wenn das Wochenende das eigentliche Leben ist. Ja, also Freitag und Samstag und dann kommt irgendwie nur noch die Wüste in der Woche von Montag bis Freitag oder wie auch immer. Dann suchen Leute die Erfüllung eben da in dem Spaß. Bei anderen ist es genau umgekehrt. Da ist es die Karriere, die wirklich das ist, die berufliche Verwirklichung, möglichst weit nach oben kommen und Einfluss haben, sich da entfalten können. Oder aber vielleicht noch eine dritte Gruppe, die den Sinn oder die Erfüllung darin sieht, in starken gesellschaftlichen Veränderungen. Wir haben viele Themen in unserer Gesellschaft, die heiß diskutiert werden und wo manche sich super stark einsetzen mit aller Kraft und aller Energie. Wo finden wir Erfüllung? Paulus geht davon aus, dass wir nicht Erfüllung wirklich in äußeren Dingen finden, sondern dass es darum geht, das Herz verändern zu lassen, die eigene Gesinnung, und dass nur dann, wenn Christus derjenige ist, der unser Herz erfüllt, dass wir nur dann wirkliche Erfüllung haben, dass Jesus Christus selbst die Antwort auf die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens ist. Und er nennt verschiedene Gründe, man kann verschiedene Dinge benennen, warum ausgerechnet Jesus, warum ausgerechnet er. Zum einen würde Paulus sagen, weil er derjenige ist, der der lang verheißene Messias ist, der also nicht zufällig irgendwie in die Geschichte gekommen ist, sondern viele Dinge im Alten Testament haben sich aufgebaut, haben auf ihn hingewiesen und haben sich in ihm wirklich erfüllt. Er ist die Erfüllung eines langen Versprechen Gottes, dass es einmal jemanden geben wird, der die Menschen erneuern wird, der ihnen einen Neuanfang in der Beziehung mit Gott schenken wird und der ganz anders sein wird, als Menschen es normalerweise sind. Er ist die Erfüllung einer uralten Sehnsucht, einer uralten Verheißung aus dem Alten Testament. Und das Zweite, was Paulus auch deutlich macht, ist, dass wirklich die ganze Fülle, in dem Vers 9 seht ihr das, dass die ganze Fülle von Gottes Wesen in ihm in leiblicher Gestalt wohnt. Das ist eigentlich außergewöhnlich für Juden gewesen, weil Gott so heilig war, dass er eigentlich nicht in einem Menschen wohnen konnte, sondern viel war notwendig geworden an Opfern, an Gesetzen, an Beachtung auch von Feiertagen und so weiter, um Gottes Heiligkeit gerecht zu werden. Und nun kommt er in einem Menschen auf diese Erde. Das ist wirklich der Hammer. Wenn Menschen fragen, wer ist denn Gott? Und vielleicht habt ihr die Frage auch schon mal gehört. Dann kann man sagen, Gott, wer Gott ist, das sehen wir an Jesus Christus, an dem, was die Evangelien von ihm schreiben, an dem, was zum Beispiel Paulus in den Briefen von ihm schreibt. In ihm können wir erkennen, was Gott ist, wer Gott ist. Und das Dritte, was er sagt, was auch an anderen Stellen im Neuen Testament vorkommt, zum Beispiel bei Johannes sehr stark, ist, dass Jesus derjenige, der die Erfüllung einer alten Verheißung ist, in dem Gott mit der Fülle seines Wesens wohnt, dass er derjenige ist, der gekommen ist, um uns Tiefe und tiefe und auch unaufhörbare Freude zu schenken. Im Johannesevangelium ist da viel von die Rede. Bei den anderen Erfüllungen, von denen ich eben geredet habe, Job, Partys oder vielleicht auch gesellschaftliche Veränderungen, da ist es so, dass die eigentlich immer sehr kurzfristig sind, dass die auf wackeligen Füßen sind und dass wir spüren, wie immer wieder diese Dinge uns nicht die dauerhafte Erfüllung bringen. Jesus sagt aber in Johannes 15, Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Eine vollkommene Freude, die nicht deshalb vollkommen ist, weil sie ekstatisch intensiv wäre, sondern weil sie unglaublich tief ist und das ganze Leben mit uns gehen kann. Fülle im biblischen Sinne ist also mehr als ein Augenblick, ist mehr als ein gutes Buffet, mehr als der volle Kleiderschrank, sondern das hat mit Sinn zu tun, das hat mit Beziehung zu tun und das Ganze mit einer großen Nachhaltigkeit. Jesus ist derjenige, der uns ein für alle Mal in die Beziehung zu Gott führt, der uns ein für alle Mal ein Ziel gibt, für das es sich zu leben lohnt und eine ewige Perspektive. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Das ist also das Erste. Statt leere Versprechung ist Jesus derjenige, der echte Erfüllung bringt. Leere Batterie, weiß nicht, ob ihr das auch manchmal kennt, so dieses Gefühl, ich war in den letzten Wochen viel unterwegs und zwischendurch denkt man dann nochmal, oh, jetzt ist dein Akku langsam leer, wo kriegen wir sozusagen Energie her? Voller Tank statt leere Batterie ist das, was Jesus uns verspricht. Und Paulus führt hier in unserem Predigtabschnitt aus, was eine leere und oberflächliche Religion oder einen leeren und oberflächlichen Glauben auszeichnet. Paulus nimmt hier in Vers 11 und 12 nochmal Bezug aufs Alte Testament oder er erklärt, worin darin damals Religion oft bestand. Gott hatte einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel, angefangen schon vorher mit Abraham und dann am Sinai das erneuert. Und es gab ein Bundeszeichen, das deutlich machte, dass das Volk zu Gott gehörte. Das war die Beschneidung, die es ja auch heute noch gibt, sowohl bei den Juden, sogar auch bei Moslems in ihrer Religion, die haben das auch. Und was Paulus hier deutlich macht, ist, dass der Bund, den Gott damals geschlossen hat, zwar gut gemeint, gut gedacht war, aber dass er nicht wirklich zu einer echten, nachhaltigen Veränderung geführt hat, sondern dass das oberflächlich war. Eine Religion, ein Glaube, der sich an Äußerlichkeiten festmachte, aber der nicht zu einer Veränderung des Herzens führte, nicht zu veränderten Herzen. Und das war ein Problem, weil es immer wieder dazu führte, dass die Menschen sich in ihrer Beziehung von Gott entfernt haben. Und dann gab es viel Aktivitäten und so weiter und so fort, aber es war nicht wirklich etwas Nachhaltiges. Und Paulus sagt nun, dass Christen an der Stelle einen großen Unterschied haben, dass sie nämlich die Taufe haben. Und jetzt könnte man sagen, ist die Taufe nicht so ähnlich wie die Beschneidung einfach ein äußeres Zeichen, ne? Also mit Wasser, entweder mit viel Wasser oder mit wenig Wasser oder wie auch immer, aber irgendwie einfach was Äußeres. Und ist das dann nicht genauso äußerlich? Gibt es nicht auch heute äußerlichen Glauben? Gibt es das nicht überall auf der ganzen Welt, auch manchmal in Kirchen, in Freikirchen? Was wäre so ein Zeichen von äußerlichem Glauben, das wäre, dass man vielleicht Dinge tut, einfach aus Pflicht, aus Tradition, weil man das so macht oder weil irgendjemand einem das sozusagen aufgedrückt hat. All das wäre wieder, so ähnlich wie das Thema mit der Beschneidung, etwas, was uns nicht die Energie gibt, unser Leben wirklich zu verändern, so wie das Christus eigentlich möchte. Und deshalb kommt Paulus zum Bild von der Taufe und er macht deutlich, was für eine Energie darin steckt. Wenn wir uns das Bild von der Taufe angucken, dann macht Paulus deutlich, dass Christen daran glauben, dass sie mit Christus gestorben sind, dass er für die Sünde gestorben ist, dass er alles auf sich genommen hat, aber auch, dass sie mit ihm auferstanden sind. Und dass diese Kraft, die in der Auferstehung von Jesus wirksam war, dass die in unserem Leben wirksam ist. Das nenne ich mal eine gewisse Energie. Also die Kraft, die bei der Auferweckung von Jesus von den Toten gegenwärtig war, die ihn zum Leben wieder heraufbefördert hat, die ist im Leben von jedem einzelnen Christen. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Vers 12. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Etwas Neues, etwas Nachhaltiges ist geschehen. Etwas, was nicht in deinen oder meinen Möglichkeiten ist. Das ist nicht so, als wenn Mama oder Papa einem sagt, ey, streng dich mal ein bisschen an, räum mal dein Zimmer auf. Ja? Das ist irgendwie ein Satz, der zieht immer jede Energie, habe ich so den Eindruck. Sondern das ist, da wird was neu. Da ist eine echte Beziehung, so wie Energie ins Leben kommt, wenn man verliebt ist, wenn man etwas Tolles vor sich hat. Der einzige Unterschied ist, es ist nur viel, 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 viel größer. Es ist viel, viel nachhaltiger. Bei all den Dingen, um die es im Glauben geht, ist wichtig, dass es damit beginnt, mit dem, was Christus getan hat, mit dem, was er wirkt. Und Paulus wendet sich hier und auch an anderen Stellen immer gegen einen Glauben, der versucht, sich dadurch auszuzeichnen, dass man sich mal ein bisschen Mühe gibt oder mal ein bisschen anstrengt. So am Sonntag ein bisschen freundlich ist, was dann ungefähr eine Stunde manchmal anhält, weil es dann irgendwie zu anstrengend ist. Wenn dann nichts Neues wird im Leben, dann kannst du das einfach wirklich vergessen. Und Paulus sagt den Kolossern, wenn ihr wirklich voller Energie euren Glauben leben wollt, dann müsst ihr zurück zu Christus, zu seinem Tod und zu seiner Auferstehung. Alles andere lutscht dich auf die Dauer aus. Das macht dich fertig. Das nimmt dir die Energie. Und die Frage ist, worauf baut dein Glaube auf? Auf verbissenen Kämpfen und Erneuerungen, auf Routine? Das alles ist kein geistlicher Aufbruch. Auch die Mitgliedschaft in einer freien evangelischen Gemeinde oder Mitarbeit, auch hierbei, das ist noch kein wirkliches religiöses Leben oder es ist vielleicht eine religiöse Aktivität, aber das ist noch nicht Beziehung. Christen sind aber mit dem Energietank des Auferstandenen verbunden. Sie leben aus ihm, sie leben mit ihm und sie leben für ihn. Das ist etwas, was einfach wunderbar ist. Da wir mit Christus verbunden sind, haben wir die Möglichkeit, ganz neu zu denken, ganz neu zu handeln, ganz neu uns auch schwierige Themen anzuschauen. Und das nächste, das dritte, ist tatsächlich dann ein schwieriges Thema, weil wir eben aber einen vollen Tank haben und weil wir Jesus, den Auferstandenen, kennen. Bei dem dritten geht es darum, um schuldenfrei zu sein statt insolvent. Also insolvent ist ja zahlungsunfähig. Ja? Und die Bibel beschreibt das eigentlich so, dass Menschen Gott gegenüber sozusagen zahlungsunfähig sind. Nicht in der Lage, das zu bezahlen, das zu machen, was Gott eigentlich von ihnen will. Die Begriffe Schuld und Sünde sind in unserem heutigen modernen Kontext oft irgendwie sehr anstößig. Man hat den Eindruck, wenn jemand davon redet, dann muss man das entweder automatisch verniedlichen oder aber es ist so negativ gemeint, dass man das einfach ignorieren sollte. Das Problem ist, dass die eigentliche Wirkung von Schuld und Sünde damit nicht tatsächlich beseitigt. Nicht so das Problem löst. Ne? Man löst Probleme nicht dadurch, dass man sie einfach ignoriert. Und hier, so ist es hier auch. Was, Was verbindet die Bibel mit Schuld und Sünde? Drei Aspekte vielleicht. Zum einen sind es Taten, wo andere Menschen einfach geschädigt werden. Wenn im Krieg Menschen getötet werden, dann ist das Sünde. Wenn andere ausgebeutet werden, dann ist das Sünde. Wenn Menschen missbraucht werden, dann ist das Sünde. Wenn am Arbeitsplatz Leute ausgebeutet werden, dann ist das Sünde. Das macht Menschen kaputt. Sünde führt immer zu zerbrochenen Beziehungen. Sie führt dazu, dass Menschen nicht miteinander leben können. Und unsere Welt und unsere Zeit ist voll davon. Und dadurch, dass wir das Wort nicht mehr gebrauchen, wird es nicht besser. Und das Dritte ist, Sünde bedeutet auch Zielverfehlung, nämlich am Willen des Schöpfers vorbeileben, ohne ihn zu leben. Das ist die eigentliche Ursache. Und wir wissen eigentlich aus verschiedenen Kontexten, dass es wirklich nichts bringt, die Ursachen zu ignorieren. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Schuldnerberatung beschäftigt und mit Leuten gesprochen, die da aktiver sind, also Schuldnerberatung. Wenn Leute tatsächlich insolvent sind, dann nutzt es in der Regel nichts, einfach das Konto auszugleichen. Das ist so die Vorstellung, die manche Menschen heute von Gott haben. Gott müsste einfach das Konto ausgleichen. Einfach vergeben und gut ist. Wenn man das macht, dann wiederholen sich in aller Regel die Mechanismen und ein Jahr später hast du die gleiche finanzielle Situation. Wenn man nicht an Themen arbeitet, die drunter liegen, dann kommst du immer wieder in die gleiche Situation hinein, wenn da nicht was erneuert wird. Und jetzt ist es so, dass Gott sei Dank sowohl unser Kontoproblem löst, als auch unser Verhaltensproblem, was darunter liegt. Wir reden deshalb von Sünde nicht, um irgendjemanden schlecht zu machen, sondern weil wir an einen Gott glauben, weil wir an Jesus Christus glauben, der für unsere Sünde gestorben ist und der sich wirklich erneuert, der unser Leben neu machen kann. Es gibt die Möglichkeit, neu und anders zu leben mit Christus. Es muss sich nicht alles wiederholen an Destruktivität in deinem Leben, an Beziehungen, die belasten, an Mustern, die dein Leben irgendwie zerstören wollen. Paulus beschreibt das hier sehr stark. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllen, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Gott sagt dir, dass es Vergebung gibt. Neuanfang für all die Dinge im Leben, wo du selber auch traurig drüber bist. Neuanfang für all die Situationen, wo du keine Lösung hast. Neuanfang da, wo Beziehungen am Ende sind. Er ist derjenige, der uns ein neues Leben anbietet, der uns sagt, dass wir mit ihm nochmal neu starten können. Was für ein Geschenk, so leben zu dürfen. Etwas Neues, was Christus schenkt. Und das vierte und letzte, statt Absteiger in der Siegermannschaft sein. Ich weiß nicht, ob ihr sportbegeistert seid. Gibt es irgendjemand, der ein bisschen sportbegeistert ist? Also Potsdam hat ja eine ziemlich gute Frauenfußballmannschaft, ne? Oder? Turbine? Sind ein bisschen in der Krise, ne? Also falls ihr da irgendwie Trost braucht, an der Stelle, ich bin HSV-Fan. Schon seit vielen Jahren. Und das ist natürlich überhaupt nicht zum Lachen, sondern das ist natürlich eine ernste Geschichte an der Stelle. Ja, dieses Jahr steigen wir mal wieder auf, so wie all die anderen Jahre auch. Und das wird richtig gut. Aber es gibt so das Gefühl manchmal von Leuten, dass sie eigentlich immer in der Verlierermannschaft sind, immer so ein Absteigerding haben. Es gibt Menschen, die haben das die ganze Zeit das Gefühl, ich gehöre zu denjenigen, die auf jeden Fall nicht die Sieger sind, sondern die Verlierer. Wenn was schief gehen kann, bei mir geht es schief. Wenn die Zukunft nicht gut werden kann, bei mir wird es so sein. Vielleicht habe ich es nicht verdient oder ich bin einfach zu blöde oder auch beides. Ja, aber das wird irgendwie nichts. Und die Bibel sagt uns da etwas anderes. Nun ist es, muss man sagen, ja so, dass Kirche im Moment nicht den Eindruck vermittelt, im Aufstiegsteam zu spielen, Weil man hat irgendwie den Eindruck, bei Kirche, was, du gehst sonntags morgens in den Gottesdienst, du bist doch eigentlich ganz nett und intelligent. Was machst du denn da? Ja, es gibt doch auch andere Möglichkeiten. Irgendwie brauchst du den Glauben wirklich? Also ich sag mal, geht's dir nicht so gut? Oder was ist denn der Grund, dass du das machst? Der christliche Glaube gilt in unserer heutigen Gesellschaft nicht als besonders attraktiv, sondern manchmal als etwas, was für Menschen da ist, die irgendwie psychologische oder sonstige Hilfe im Leben brauchen, die vielleicht nicht die allerhellsten sind. Ansonsten hat man den Eindruck, Kirchen gehen mitgliedermäßig immer zurück, was bei genauem Hinsehen gar nicht so ganz stimmt. Aber, und wir sind in einem Zeitalter der gesellschaftlichen Säkularisierung, wo wir uns endlich befreien von den Dingen, die die Kirche der Gesellschaft über Jahrhunderte auch aufgedrückt hat. Der christliche Glaube ist nicht etwas, wo die Menschen sagen, oh Mann, das ist aber eine Zukunftsressource. Im Moment ist es auch noch so, dass manche Leute denken, mit den ganzen ethischen Maßstäben, die der Bibel vertreten werden, ist das nicht auch noch diskriminierend, was die Christen manchmal da vertreten. Die Christen galten früher nur als altmodisch, manchmal gelten sie heute auch als diejenigen, die eben nicht solidarisch sind, die nicht Menschen helfen in ihrer Entwicklung, sondern sie einfach immer nur blockieren. Wo sind wir denn jetzt? In der Siegermannschaft oder Absteiger? Erstaunlich und vielleicht etwas überraschend ist, dass in dem ersten Jahrhundert der Christenheit ja auch nicht wirklich anders war, wenn man sich das überlegt. Das war nicht so, dass alle nur drauf gewartet haben in Rom, wann kommen endlich die Christen uns besuchen und erzählen uns von ihrem Gott und von ihrem Leben, sondern das war eine kleine, marginalisierte und lange Zeit verfolgte Menschengruppe. Das waren die, die eine jüdische Sekte darstellten, und das waren nicht diejenigen, von denen man erwarten konnte, dass sie dem römischen Imperator, dass sie dem entgegentreten konnten. Der Theologe N.T. Wright hat das beschrieben, was über Christen gedacht wurde in seinem Kommentar zum Kolosserbrief. Da schreibt er, die Herrscher und Autorität von Rom und Israel, die beste Regierung und die höchst entwickelte Religion, die es je gab, konspirierten, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Diese Mächte, angefressen, weil sie in ihrer Autorität herausgefordert wurden, haben ihn nackt ausgezogen, der öffentlichen Verachtung preisgegeben und einen Triumph über ihn zelebriert. In einem seiner dramatischen Aussagen über das Paradox des Kreuzes erklärt Paulus bei der Betrachtung des Horrortodes, den Jesus erlitten hat, dass im Gegenteil Gott die Feinde nackt ausgezogen und der öffentlichen Verachtung preisgegeben hat und sie seinem Triumphzug unterstellt hat in Christus, dem gekreuzigten Messias. Der N.T. Wright macht hier deutlich, dass es für die damaligen Menschen im ersten und zweiten Jahrhundert alles andere als attraktiv war, an einen Gott zu glauben, der vom Himmel auf die Erde kam, der arm war und der dann nackt ausgezogen, halbnackt, brutalst öffentlich am Kreuz ermordet worden ist. Wenn das dein Gott ist, dann haben die Römer gesagt, also dann behalt den für dich. So ein Gott wollen wir doch nicht haben. Das ist doch nicht attraktiv, das ist nicht sexy, das ist nicht anziehend, das ist gar nichts, das ist das Hinterletzte. An so einen Gott glaubt ihr? Das kannst du doch knicken. Und Paulus sagt hier und an anderer Stelle, dass die Torheit vom Kreuz, dass das wirklich Gottes Weisheit ist und dass das rettet und die Menschen verändert. Und aus dieser Torheit vom Kreuz ist tatsächlich eine mächtige Bewegung geworden. Die Bewegung, wo man geschichtlich sagen muss, wo ganz objektiv, die am meisten den Einfluss, den Lauf der Geschichte bestimmt hat. Eine Bewegung, ohne die das moderne Europa und die moderne westliche Welt nicht denkbar war. Alles, was wir heute von Menschenwürde wissen und sagen, das wäre ohne den christlichen Glauben nicht denkbar. Alles, was mit Demokratie hat auch damit zu tun, dass wir von der Gleichwertigkeit der Menschen vor Gott ausgehen. Aus dieser Verlierertruppe da, dann noch mit solchen Leuten wie Petrus zum Beispiel, die du ja echt nicht freiwillig in dein Team wählen würdest, hat Gott wirklich die Siegermannschaft schlechthin geformt. Und etwas Großartiges ist entstanden. Und was sagt das aus über Jesus, über seine Leute, über uns heute? Es macht deutlich, dass Jesus Christus so großartig ist, dass wir, egal wie schlecht wir sind, seinen Sieg niemals verderben können. Der ist so gut, so schlecht kannst du gar nicht sein, dass der nicht am Ende gewinnt. Ja? Das ist so, als wenn du auf dem Schulhof zusammen mit Ronaldo, Messi, Mbappé und so spielst, egal was für einen schlechten Tag hast, du wirst gewinnen. Und so ist das bei Jesus in einer ganz anderen Dimension. Er ist wirklich der Sieger, der die Weltgeschichte lenkt. Und aus diesem Grunde, alles Pleiten, Pech und Pannen, alles, was du in der letzten Woche vielleicht nicht hingekriegt hast und in der kommenden Woche auch nicht hinkriegst, ja, ist vielleicht nicht immer so schön, aber aus Jesu Sicht hat das keine Bedeutung, weil er der Sieger ist. All unser Unvermögen kann seinen Triumph nicht mehr aufhalten. Er wird zum Ziel kommen, er wird den Sieg nach Hause fahren. Das ist unumkehrbar. Den großen Sieg Jesu von Golgatha können wir nicht mehr verspielen. Wir können noch so schlecht sein. Jesus ist einfach zu gut. Wir spielen darum, wenn wir an Jesus glauben, wirklich im Meisterteam. Was ist neu am neuen Leben mit Christus? Was bedeutet das für uns? Bei Jesus finden wir echte Erfüllung statt leerer Versprechen. Und aus diesem Grunde sollten wir uns nicht mit zu wenig zufrieden geben. Ja? Nicht zu wenig im Leben erwarten. Sondern rechne damit, dass Christus wirklich dein Leben neu machen kann. Dass er mit der ganzen Fülle in dein Leben kommen will. Und dass das etwas Großes und Schönes ist. Voller Tank statt leere Batterie, das erinnert uns daran, dass wir nicht aus eigener Kraft leben sollen, den Glauben an Jesus. Also alle Bemühungen, alles sich zusammenreißen, das reicht nicht, wenn Christus uns nicht erneuert, wenn wir nicht aus der Kraft seiner Auferstehung in der Kraft seines Heiligen Geistes leben. Und weil Christus unser Schuldenproblem gelöst hat, können wir wirklich dankbar leben. Ja? Jeden Tag aus dieser Dankbarkeit, er hat mein größtes Problem gelöst. Und wir dürfen wirklich hoffnungsvoll sein. Es gibt so unglaublich viele Menschen, das höre ich immer wieder, die keine Hoffnung haben. Hoffnung ist vielleicht das knappste Gut, was wir im Moment haben, angesichts der vielen Krisen. Aber ich möchte dich einladen im Namen Jesu, diese Hoffnung, die es vom Kreuz und der Auferstehung her gibt, diese Hoffnung weiterzutragen, das neue Leben mit Christus bekannt zu machen, es anderen vorzuleben und selbst aus dieser Kraft zu leben. Ich würde gerne mit uns beten. Lass uns doch dazu einmal aufstehen. Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass du in unserem Leben nicht irgendwie nur notwendige, notdürftige Reparaturen vornimmst, sondern dass du etwas Neues schaffst. Danke dafür, dass du so groß, so stark, so liebevoll bist, dass du aus jedem Leben etwas Herrliches machen kannst. Und ich bitte dich für die Lieben hier in Potsdam, dass du es tust, dass du das heute tust in der kommenden Woche. Und dass wir erleben, wie schön es ist, mit dir unterwegs zu sein. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du da bist und mit uns gehst. Amen.